Der Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown 49ers.
Willkommen zum Niner Empire Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Heute sind wieder James da.
Hallo.
Und Lars.
Nabend.
Heute wollen wir allgemein erstmal über die Defense sprechen, aber wir haben vorher natürlich noch einige Neuigkeiten für euch. Naja, so neu sind die nun auch nicht mehr. Das Schöne ist jetzt erstmal, es haben vor dem Camp alle unterschrieben. Ich glaube, das war bis zuletzt nicht ganz klar, oder James?
Es war ja, also das Ding ist ja, sowohl Deebo Samuel als auch Nick Bosa wurden von der gleichen Agentur vertreten, CAA, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die hatten auch in den letzten Jahren zum Beispiel Mike McGlinchey, Solomon Thomas und auch Joey Bosa, Nicks Bruder. Und das deren Markenzeichen bzw. deren Verhandlungsstrategie ist es halt wirklich, das immer relativ lang rauszuzögern und dann wirklich knapp vor Beginn des Camps oder halt teilweise auch danach zu unterschreiben, um so ein bisschen den Druck auf das Team zu erhöhen. Insofern, es hat mich jetzt nicht gewundert, dass es so lange gedauert hat, aber ist gut zu sehen, dass wirklich nicht eine Einheit verpasst wurde.
Ja, ich bin auch froh, sagen zu können, dass das dieser Kelch an uns vorbeigegangen ist, sage ich mal. So ein Theater wie bei Joey Bosa, das hätte man, glaube ich, nicht gebrauchen können. Ich sag mal so, die Voraussetzungen jetzt auch mit der Goldverlängerung, da hat man sich jetzt alles so vom Umfeld her geschaffen, dass man da in Ruhe arbeiten kann. Ich bin da bei James, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass da irgendwas passiert in Richtung irgendwie Holdout oder sowas, aber man hat es halt schon im Hinterkopf immer und ich sag mal so, marketingmäßig ist es ja auch nicht so schlecht, dann kurz vorm Camp nochmal bekannt geben zu können, dass die Topics unterschrieben haben. Ich weiß nicht, ob das da auch vielleicht ein ganz bisschen mit reinspielt, aber insgesamt sollten wir jetzt einfach froh sein, dass die Geschichte durch ist und dass die Saison dann bald beginnen kann.
Was ich auch sehr interessant fand, damals bei der Chargers-Situation und Joey Bosa, das wurde damals nicht so berichtet, aber das wirkliche Problem war nicht CAA und Bosa, sondern die Chargers, weil die nämlich auf eine völlig untypische Verteilung der Auszahlung des Geldes bestanden haben oder so. Das nervt mich persönlich immer so ein bisschen, dass wirklich jedes Mal irgendwie die Spieler dabei als Bösewichte rauskommen, wobei es halt, die Teams haben auch oft einen großen Anteil daran, wenn sich solche Sachen verzögern.
Das wollte ich gerade sagen. Die komplette Bosa-Familie hat ja auch die 49ers für deren Verhandlungsarbeit gelobt. Ja, wir wissen ja, dass Patrick sehr gut verhandeln kann. Bei Netflix ist im Juli Last Chance You angefangen und da kommen wir nämlich zu einem Spieler, bei dem passt das. Last Chance oder Bust? Joshua Garnett. Lars.
Ja, ich weiß nicht. Das ist jetzt, glaube ich, ich habe gerade nicht genau den Draft im Kopf, an dem er gekommen ist. Ich glaube, das vierte oder fünfte Jahr, ich glaube, spielt jetzt unter der 50 Option oder nächstes Jahr, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass wir uns vor der Saison darüber unterhalten, ob Josh Garnett es jetzt schafft oder nicht schafft. Meines Erachtens ist es schon eine Saison überfällig, dass man da quasi die Reißleine gezogen hat oder hätte ziehen müssen. Insgesamt, glaube ich, liegt es auch einfach daran, dass man auf der Guard-Position jetzt nicht so übermäßig gut besetzt ist, dass man da gesagt hat, okay, wir gucken nochmal, weil ich fand ihn hier und da, hat er gute Ansätze gezeigt, vor allem im Run-Blocking, aber im Pass-Blocking ist da auf jeden Fall noch viel Verbesserungsbedarf da. Und ich sag mal, er hat dann auch gegen Guards quasi die Competition verloren, die eigentlich nicht vor ihm stehen sollten, mit Mike Pearson, ich weiß jetzt, Ben Garland noch da, Laken Tomlinson, sind eigentlich alle Spieler, die, sage ich mal, für einen überdurchschnittlichen Guard zu schlagen gewesen wären. Jetzt hat er wieder eine ziemlich kleine Verletzung, ich glaube am Finger, und musste da operiert werden. Ich weiß nicht, ich will ja jetzt irgendwie nichts schlecht reden oder so, aber ich sag mal, es gibt halt Verletzungen, durch die man durchspielen kann, könnte, wenn es wirklich ernst wird und wenn man da wirklich Ambitionen hat. Und es gibt eben Leute, die dann drei Wochen aussetzen in der wichtigsten Zeit des Jahres, wenn es um Stammplatz geht. Ist jetzt ungünstig gelaufen, aber ich glaube tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass er das nochmal aufs Roster schafft, aber ich glaube, die Zeit ist dann abgelaufen für ihn in San Francisco, spätestens nach diesem Jahr.
Ich glaube mittlerweile, entweder er schafft es wirklich ins Starting Lineup oder er muss gehen, weil letztendlich er kann kein Center spielen. Das heißt, er ist ein exklusiver Guard und wenn du halt als Backup nicht startest, dann musst du irgendwo auch eine Vielseitigkeit besitzen. Dann musst du wenigstens alle drei Interior-Spots spielen können. Deswegen haben sie auch zum Beispiel Mike Purcell letztes Jahr geclaimed und Ben Garland dieses Jahr verpflichtet, weil die alle drei Positionen spielen können. Und Garnett kann das halt nicht. Und ich sehe nicht wirklich, dass er es als Starter wirklich schafft, weil ihm fehlt einfach, ihm läuft die Zeit davon. Schon seit einigen Jahren. Und wenn er es nicht ins Line-Up schafft, dann wird er wahrscheinlich den Roster-Cut auch nicht überstehen. Und vielleicht ist es auch das Beste für ihn. Er wurde damals für ein Power-Scheme gedraftet. Und das ist halt nicht das, was die 49ers machen. Er musste seinen Körper komplett umstrukturieren, er musste Gewicht verlieren. Und das ist halt eigentlich nicht der Spielertyp, für den er damals gedacht war, als er aus Stanford kam. Und ich denke, das wird einfach das Beste für beide Seiten sein, wenn man halt in verschiedene Richtungen geht.
Ja, sehe ich genauso. Kommen wir zum Fight zwischen Jalen Hurd und Dante Johnson. Ja, Dante Johnson ist wieder zurück, falls ihr es noch nicht gehört habt. Shanahan hat dazu gesagt, dass er es gut findet, dass Jalen Hurd einen Schritt weiter geht. Aber er muss wissen, wann Schluss ist, weil es soll ja der Defender den Fehler machen und nicht er. Was sagt ihr dazu?
Ich liebe das grundsätzlich, dass mit so einer gewissen Aggressivität trainiert wird. Es ist halt Football, ne, und keine Ahnung, Cricket. Nichts gegen Cricket, aber ist halt so. Ich habe heute noch einen Artikel gelesen, wie das damals 2011 und so den folgenden Jahren bei den Seahawks war, zwischen Richard Sherman und Doug Baldwin. Die waren abseits des Feldes beste Freunde, aber während des Trainings haben die getrash-talked, sind einige Punches geflogen und es war einfach immer höchste Energie und das brauchst du im Training. Denn du willst wirklich die hundertprozentig, du willst, dass jeder im Training wirklich alles geht, alles gibt, damit auch jeder die Chance hat, sich zu verbessern. Und ich habe lieber, dass da ein paar Schläge mal verteilt werden, als dass es dann so ein friedliches Camp ist, bei dem die Emotionen nicht wirklich hochkochen. Weil du brauchst das letztendlich. Und klar, er muss ja da ein bisschen schlauer werden. Er muss lernen, sich ein bisschen zu kontrollieren, sobald die Pfeife dann halt ertönt und sobald das Play vorbei ist. Aber lieber so als andersrum.
Ja, also insgesamt muss ich dir da zustimmen, James. Ich sehe es auch so, dass so eine gewisse Grundaggressivität auf jeden Fall da sein muss und auch, denke ich, auch gut tut. Ich finde es ein bisschen kritisch, so als Rookie da reinzukommen und dann gegen Veterans, ich glaube, es war Johnson und Antoine Exum war es noch, der andere, wo er da ein bisschen übertrieben hat beim Blocken. Shannon hat es eigentlich richtig gesagt, sobald er den Gegner so provoziert, dass wir 15 Yards bekommen, ist es gut. Solange er dann trotzdem auch noch 15 Yards bekommt, weil er dann irgendwie auch Schläge austeilt, da hört es dann auf, gut zu sein. Ich weiß nicht, insgesamt stört mich sowas nicht. Ich finde es auch gut, dass man merkt, dass da Leben drin ist. Ich finde es auch gut, dass er zeigen will, dass er da ist, dass er sich nicht versteckt quasi. Aber andererseits muss man natürlich auch aufpassen, so für die Stellung im Team, dass man da nicht irgendwie ein bisschen außen vor gerät und sich irgendwie unbeliebt macht, indem man da die Veterans beziehungsweise so den Unmut der Veterans auf sich zieht. Wenn man sagt, guck mal, der Rookie, der ist neu, der muckt auf und was weiß ich. Dass da so ein bisschen die Teamchemie, aber das glaube ich auch nicht. Ich denke, da ist das Team gefestigt genug. Deswegen keine große Sache, hoffe ich, denke ich und erwarte ich auch.
Du musst es halt mit Leistung irgendwie bestätigen, ne? Du kannst nicht irgendwie so Wide Receiver 8 im Camp sein und dann den ganzen Tag Trash-Talken, das geht nicht.
Ja, genau.
Aber solange er dann halt wirklich Performance bringt, solange gerade bei ihm spielt auch Blocking eine größere Rolle als bei anderen Wide Receivern. Shanahan meinte das ja letztens in dem Interview, dass es für ihn auf College-Tape gar nicht mal so wichtig ist, aber halt gerade wenn man bedenkt, dass er noch Running Back spielen soll, dass er noch Tight End spielen soll, im Laufe seiner Karriere vielleicht, ist Blocking schon relativ wichtig und wie gesagt, lieber so als andersrum.
Ja, also das Gerücht geht ja auch rum, dass Trent Taylor ihn vorher ein bisschen angestachelt haben soll. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema, die Defense. Fangen wir mal bei den Defensive Ends an. Lars.
Ja, schweres Thema, wo man da anfangen soll. Es ist ja wirklich faszinierend fast, muss ich schon sagen, mit was für einer Tiefe in der D-Line die Niners dieses Jahr in die Saison gestartet sind, beziehungsweise ins Camp gegangen sind. Ich denke, da wird es auch einige Entscheidungen geben, die ja nicht unbedingt jedem gefallen werden, beziehungsweise wird es, denke ich, dazu kommen, dass einige Spieler, die ja vielleicht auch die Qualität haben, sogar so als Rotational-Spieler in der NFL woanders zu starten, dass man die cutten muss oder dass man da guckt, dass man die irgendwie im Practice Squad behält. Die ganzen Namen, die ganzen First-Rounder alleine, die man da jetzt im Roster hat, angefangen bei Dee Ford, für den man getradet hat, Nick Bosa, den man gedraftet hat, bekanntlich. Dann natürlich noch Arik Armstead, Solomon Thomas. Dann noch Spieler, genau, Thomas und Armstead, die halt sowohl End als auch möglicherweise Defensive Tackle spielen können. Dann gibt es eben noch bei den Ends Ronald Blair, glaube ich, habe ich jetzt vergessen noch zu erwähnen. Das sind alles Leute, die so verschiedene Qualitäten mit sich bringen und die auch alle sicherlich Anspruch darauf haben, zu spielen letztendlich. Ich denke, dass es doch die Defensive Line ist, beziehungsweise auch die Defensive Ends, wo die 49ers letztendlich am allerstärksten besetzt sind von der Dichte her. Und dass man da halt eben einen guten Weg finden muss, wie man die Leute vernünftig einsetzt, dass man auch guckt, dass die sich ein bisschen erholen, ja, die dann letztendlich starten. Das, denke ich, wird dann auf der einen Seite Nick Bosa sein, auf der anderen Seite rechne ich da mit Arik Armstead oder möglicherweise auch Dee Ford statt Nick Bosa, der noch ein bisschen verletzt ist. Und insgesamt erhoffe ich mir da einfach sehr, sehr viel. Die ersten News aus dem Camp sind da ja auch sehr, sehr vielversprechend gewesen. Vor allem Nick Bosa, der da Tag für Tag scheinbar richtig abliefert und Sack für Sack sich einheimst und auch so auf sich aufmerksam macht durch irgendwelche Forced Fumbles. Die O-Line soll es sehr schwer haben gegen die D-Line und ich hoffe, dass sich das so auf die Saison fortsetzt. Ich weiß nicht, James, wie siehst du das?
Ja, ich denke, das ist so ziemlich die beste Unit, generell die Defensive Line, die 49ers dieses Jahr haben. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber anscheinend scheinen sie irgendwie so einen kleinen Fetisch zu haben für Spieler, die Inside und Outside spielen können. Wie du schon meintest, ne? Armstead, Thomas, die können beide Außen und Innen spielen. DeForest Buckner hat man letztes Jahr gehört, dass die ihn gerne mal für 1-2 Snaps pro Spiel nach außen stellen würden, einfach nur um so einen gewissen Change-Up zu haben. Und gleiches gilt halt auch für Nick Bosa, der halt eigentlich ein Edge-Spieler ist, aber wie sein Bruder halt bei Third Down auch gelegentlich mal nach innen gehen kann. Das hat halt den Vorteil, dass Offensive Linemen müssen sich dann unter der Woche noch viel mehr Tape anschauen, noch viel mehr sich die Tendenzen der einzelnen Spieler merken als auch sonst schon. Wenn sie halt nicht nur zum Beispiel die Guards, Center, wenn sie sich nicht nur die Interior Linemen anschauen müssen, sondern dann auch gucken, okay, Bosa kann nach innen gehen. Das gleiche gilt dann auch für die Tackles, die sich dann halt wirklich fast jeden Spieler anschauen müssen, weil halt die Chance einfach besteht, dass sie dann gegen ihn irgendwann antreten müssen. Und letztendlich ist das dann Zeit, die dann irgendwo fehlt bei den Gegnern. Und ich hoffe, dass dieses Jahr auch die Rotation noch etwas stärker ist als im letzten Jahr, gerade was die Forrest Buckner angeht, um jetzt mal schon auf die Defensive Tackles überzuleiten. Der hat in den ersten 3 Jahren seiner Karriere wirklich mega viel gespielt, mega viele Snaps, ist einer der Ironmans der Liga, weil er auch kaum irgendwas verpasst. Und ich hoffe, dass jetzt, wo wir halt wirklich Tiefe auf allen Positionen der Line haben, dass er noch etwas mehr Auszeiten bekommt. Zum Beispiel Fletcher Cox von den Eagles, phänomenaler Spieler. Aber er spielt letztendlich auch so zwischen 60% und 70% aller Snaps. Mehr muss es halt dann nicht sein, damit du wirklich bei jedem Snap 100% bringen kannst und bei den anderen Snaps dann halt Backers auch mal eine Chance gibst. Und ich hoffe, letztes Jahr hat sich das schon so ein bisschen in die Richtung entwickelt, aber ich hoffe, dass es dieses Jahr noch etwas stärker gemacht wird.
Ja, um auch auf die Defensive Tackles zu sprechen zu kommen. Erstmal DeForest Buckner, glaube ich, aus der NFL Top 100 Liste. Rausgefallen, ich weiß nicht, ob er drin war, zumindest war er jetzt dieses Jahr nicht vertreten mit 12-6 als D-Liner. Fand ich schon sportlich, also ich hätte zumindest mitgerechnet, dass er da so Top 80, 70 drin ist. Mal gucken, vielleicht motiviert ihn das ja umso mehr, da jetzt dieses Jahr noch mehr Sex rauszuhauen oder noch stärker zu performen. Aber ja, insgesamt denke ich, um jetzt noch mal ein bisschen die Personalien zu beleuchten, hat man da ja mit Sheldon Day, DJ Jones und Julian Taylor, Kentavious Street kommt auch noch wieder, kann wahrscheinlich auch Inside, Outside spielen. Wirklich gute Jungs, auch vom Namen her. Und ich bin auch gespannt, wie das aussieht dann letztendlich auf dem Defensive Tackle Spot. Sheldon Day macht im Trainingscamp einen ganz guten Eindruck, habe ich so rauslesen können. Ähnliches gilt für Julian Taylor. Und das ist eben das, was ich eben meinte. Das sind alles Spieler, die gewisse Qualitäten mit sich bringen, was man auch schon gesehen hat. Bei Julian Taylor war es jetzt in der Preseason so, da war der Hype ziemlich groß. Das sind alles Leute, die anderswo wahrscheinlich ein bisschen höher im Depth-Chart stehen würden. Deswegen bin ich da auch ziemlich gespannt, wer sich da letztendlich durchsetzt, wie man da die Rotation möglichst effektiv durchführt. Und dann denke ich, sollte man sich um diese Positionsgruppe wirklich am allerwenigsten Sorgen machen.
Ich hoffe einfach, dass dieses Jahr, dass wir gerade in Nickel-Packages nicht mehr diesen klassischen Nose-Tackle auf dem Feld haben. das fand ich letztes Jahr teilweise ein bisschen verstörend, dass wir dann wirklich teilweise in den Third-Down-Situationen Earl Mitchell auf dem Feld hatten, der wirklich solider Spieler, guter Run-Stuffer, aber er bringt dir im Pass-Rush halt wirklich gar nichts. Und da sollte man wirklich versuchen, ich sag mal, vielleicht Buckner auf den Nose-Tackle-Spot zu bringen und dann Armstead oder Thomas auf Three-Technik. Letztendlich gegen den Lauf ist das dann nicht so effektiv, aber das sind halt Einbußen, die man irgendwo hinnehmen muss. Ich bin lieber gegen den Pass stark als gegen den Lauf, als andersrum.
Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zur Interior Defensive Line und zu den Defensive Tackles. Ihr habt ja schon ein bisschen drüber geredet, aber James, klar, Buckner ist die Nummer 1, oder?
Absolut, ja. Oder wie ich vorhin schon leicht angedeutet hätte, ich würde dann wahrscheinlich Jones oder Day als Nose Tackle sehen in Base Packages, aber Base Packages sind mittlerweile auch so um die 20-25%, also würde ich keinen von denen als Starter bezeichnen. Ich gehe davon aus und hoffe einfach, dass man irgendeine Defensive Tackle Kombination Buckner Armstead, Armstead Thomas, Thomas Buckner, dass man irgendwie so vernünftig durchrotiert, dass alle ihre Snaps bekommen, dass alle fit bleiben und frisch bleiben und dann wie gesagt, fantastische Unit. Ich denke, Top 8 der Liga. Ich weiß nicht, ob ich Top 5 schon sagen will, bei so vielen schon talentierten Spielern, aber die sicher noch etwas zu beweisen haben. Aber ja, sehr gute Unit.
Ja, kann ich auch nur unterschreiben. Auf jeden Fall ein Spieler, für den ich einen kleinen Fable habe, ist eben Sheldon Day. Ich weiß nicht, das hat man eben vielleicht schon rausgehört. Da könnte ich mir noch vorstellen, beziehungsweise würde ich mir auch wünschen, dass der auch in den Nickel Packages ein bisschen mehr Spielzeit bekommt, weil ich fand ihn immer eigentlich ganz gut. Point of Attack, so ziemlich tiefen Körperschwerpunkt, nicht einfach zu bespielender Tackle auf jeden Fall. Und ähnliches gilt für DJ Jones, den ich auch gerne mag, aber den ich mir eher so in den Base Formations vorstellen kann dann. Und da muss man sehen, wie das sich ausspielt. Ich denke, da werden die Coaches jetzt auch mit dem neuen D-Line-Coach Chris Kotcherek eine vernünftige Lösung finden. Und ich denke, da darf man sich wirklich, da muss man sich nicht nur keinen Kopf machen, sondern kann man sich wirklich drauf freuen, die gesamte D-Line, wie das da letztendlich aussehen wird, denke ich.
Also ich würde mich auch freuen, wenn Solomon Thomas dieses Jahr endlich seinen Durchbruch schafft. Der Junge hat es ja bis jetzt schwer genug, auch persönlich. Kommen wir mal zu den Linebacker. Ich denke mal, wir nehmen da jede Linebacker-Position für sich. Wir haben ja nur drei. Fangen wir mal mit dem Mike Linebacker an. Wen seht ihr da als mögliche Kandidaten, James?
Ich denke, das ist relativ safe, dass es Fred Warner sein wird. Der hat ja letztes Jahr schon, nachdem, ich glaube, Ruben Foster auf Mike gestartet hat, wurden die dann im Laufe des Jahres gedreht, sodass dann Warner den Knopf im Ohr hat und die Calls vom Defensive Coordinator reinbekommt und die an seine Kollegen weitergibt. Und wie sich das angehört hat, ich habe heute noch im Athletic einen guten Artikel darüber gelesen, dass er wirklich schon ein Leader ist in seinem zweiten Jahr, dass man ihm das Selbstbewusstsein anmerkt, dass er so einen gewissen Command über die Defense hat. Ich denke, er wird Mike sein, er wird die Calls rausgeben und ja, einer der besseren jungen Linebacker der Liga.
Ja, ich denke auch auf dem Mike-Spot ist das ziemlich eindeutig, dass er Fred Warner starten wird. Ich habe da heute auch noch ein, zwei Berichte zu gelesen. Ich glaube, PFF hatte Fred Warner nochmal ein bisschen verglichen mit Brian, Bobby Wagner meine ich natürlich, in seinen jungen Jahren bei den Seahawks, was so die Coverage Grade angeht und sowas. Und gewisse Parallelen sind da, ich will da jetzt noch nicht zu viel versprechen oder so, aber ich denke, dass Fred Warner auf jeden Fall auf lange Sicht gesehen auch ein safer Starter sein wird in dieser Liga und auch hoffentlich bei den 49ers. Ich finde ihn als Spielertyp wirklich klasse. Das ist so das, was man sich so unter dem dynamischen, modernen Linebacker vorstellt und ist auch noch recht jung. Ich denke, wenn er jetzt schon auch so viel Verantwortung übernimmt, was den Green Dot angeht etc., kann das nur gut sein. Und insgesamt denke ich auch, dass er da ja nicht konkurrenzlos ist, aber ich denke so die Backups, ich habe da jetzt David Mayo im Kopf oder so, dass die da auch wirklich weit hinten dran sind, was das angeht.
Ich weiß nicht mal, ob Mayo überhaupt das Roster schafft. Der wird es wahrscheinlich über Special Teams machen müssen. Weil ich will jetzt nicht auf den Sam-Spot schon übergreifen, aber was man da so anhört, was da so an Competition abgeht, da fällt sein Name halt kaum. Und
Sag ruhig. Also was ich noch dazu sagen wollte zu Mayo und zu dieser ganzen Situation auf Mike. Deswegen, ich hatte auch die ganzen Spieler im Kopf eigentlich, dass die so mehr um den Sam-Spot kämpfen, so was Malcolm Smith oder so angeht. Um jetzt nicht vorzugreifen, können wir ja gleich noch drüber reden. Deswegen fiel mir der Name Mayo ein, weil das so der einzige ist, den ich im Kopf hatte, der so in den letzten Jahren, glaube ich, war das ja bei den Panthers auch, da auf dem Mike-Spot überhaupt gespielt hat. Und deswegen die Idee, dass er da fast konkurrenzlos ist, ja.
Ja, wenn ihr schon beim Sam angefangen seid, macht doch beim Sam gleich mal weiter.
Ja, wie angesprochen, um den Sam-Spot streiten sich halt mittlerweile Malcolm Smith, der, ich glaube, vor 2 Jahren geholt wurde, eigentlich als Starter auf Will vorgesehen, aber der wurde halt durch Verletzungen immer weiter zurückgeworfen und durch den Fakt, dass er nicht gut ist. Marken Sotcher, unser Deutscher, scheint da wahrscheinlich, also ist etwas schwerer zu haben, den Spot sich erkämpfen zu können, denn man hört, dass Drake Greenlaw, der Rookie, ich glaube 5-Runden-Pick, wirklich eine sehr gute Figur mittlerweile macht, sehr aktiv gegen den Lauf. Er hat im College, beziehungsweise auf der Combine oder seinem Pro-Day, seine 40-Time war gar nicht mal so gut, aber John Lynch hat bei der Pressekonferenz gesagt, dass sie halt dieses GPS-Tracking in den Shoulder-Pads haben und da halt rauslesen konnten, dass er wirklich immer einer der schnellsten Spieler seines Teams war. Man scheint es zu sehen mittlerweile. Insofern, ich würde hoffen, dass er den Spot sich erkämpft, einfach auch, weil Malcolm Smith auch money-technisch etwas zu teuer ist, um Backup zu sein, weil der Sam-Linebacker halt auch nicht viel spielt. Der war in den letzten Jahren immer so ein On-the-Line-Spieler, also quasi Defensive End als Linebacker aufgestellt. Jetzt gehen sie ein bisschen mehr in Richtung Overfront, das heißt, er ist ein echter klassischer Off-Ball-Linebacker, aber letztendlich ist ein großer Teil, entscheidet sich da auch über Special Teams, weil wenn du kein Starter bist, dann musst du über Special Teams abliefern. Und da wird Richard Hightower, der Special Teams Coordinator, ein paar Worte dazu zu sagen haben.
Ja, ich denke auch. Also Drake Greenlaw freut mich auch auf jeden Fall, dass er da so ein bisschen Alarm macht auf der Position. Ich denke, Malcolm Smith ist eine gute Backup-Option auf jeden Fall. Dafür ist er dann aber doch deutlich zu teuer. Ich glaube, der kann eigentlich auch alle Positionen abdecken. Mike, Will und Sam, die sich jetzt ja ein bisschen mehr ähneln in der neuen Spielweise. Ich denke, solange der Vertrag noch läuft, ich weiß gar nicht, ob der angepasst worden ist sogar, ich meine ja, kann man das auch noch, glaube ich, tragen. Danach sollte das Experiment dann aber auch vorbei sein. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste dann. Kurz noch ein Wort zu Marken Sotcher. Genau, das ist mir auch aufgefallen, dass da ziemlich wenig über ihn berichtet worden ist. Also ich habe in den Camp-Berichten, glaube ich, nicht einmal seinen Namen gelesen, ehrlich gesagt. Also weder positiv noch negativ. Also ich weiß nicht, wie der sich präsentiert. Ich denke, bei ihm wird es dann auch das Special Team sein, worüber er dann da den Sprung schaffen wird, hoffentlich. Die Vertragsverlängerung, die man da mit ihm vereinbart hatte, glaube ich, spricht auch dafür, dass er da so als Special Teamer mehr oder weniger gesetzt ist. Und würde mich überraschen, wenn er es nicht schafft. Aber ich sag mal, auf der Linebacker-Position hat man sich ja doch auch ein bisschen qualitativ und quantitativ verstärkt, weshalb ich es nicht ausschließen würde, dass man da dann letztendlich vielleicht doch sich von Sotcher trennt. Aber das muss man natürlich abwarten.
Es klingt auch eher so, dass, also ich höre den Namen Elijah Lee halt deutlich öfter als den von Mark. Also das ist irgendwie so ein Dreikampf, ne? Greenlaw, Lee und Smith, der sich um den Sam-Spot streitet. Wen ich noch ganz interessant finde, ich glaube nicht, dass er es auf Roster schafft, aber Aziz Al-Shaair, ja. Den haben sie undrafted, ging er dieses Jahr, haben sie verpflichtet. Wirklich ein extrem guter Athlet, hatte eine sehr schwere Verletzung in seiner letzten Saison, meine ich. Und ich hoffe, dass sie den irgendwie auf dem Practice Squad ein bisschen parken können für ein Jahr und dass er dann im nächsten Camp vielleicht als Special Teamer oder als Backup Linebacker angreift.
Also zu Mark und Sotcher sage ich nur, er hat ja selber gesagt, dass sein Weg in Kader nur über Special Teams funktionieren wird. Und ich denke auch, Coach Hightower mag ihn. Also ich denke mal, Coach Hightower ist auch einer der Gründe, warum er eine Vertragsverlängerung bekommen hat. Aber da bleibt nur Daumen drücken. Dann kommen wir jetzt zur Will-Position. Lars.
Ja, ich denke, da bleibt jetzt nicht mehr so viel übrig. Der offensichtliche Starter ist und muss da natürlich Quan Alexander sein, den man ja mit einem sehr, sehr lukrativen Vertrag ausgestattet hat in der Offseason. Klang auch eigentlich ganz gut, was ich gelesen habe, was so die Heilung seiner Verletzung angeht. Hat meines Wissens auch schon in den Team-Drills mitgemacht und da auch im First Team direkt mitgemischt. Es klingt eigentlich alles ganz, ganz solide. Wie er das dann am Ende löst und ob da die ganzen ja, Bedenken bezüglich Tackling und Miss-Tackles sich bewahrheiten, wird man dann sehen. Ich denke, so von der Attitude her ist das auf jeden Fall ein guter Spieler für die Defense, der auch durch Impact-Plays oder harte Hits auf jeden Fall da so ein bisschen so die richtige, ja, den richtigen, so die richtige Einstellung reinbringen kann, auch so die richtige Stimmung, was das Grundgefühl angeht. Und dann als Backup könnte ich mir auch Elijah Lee vorstellen, der sei da so ein bisschen auf beiden Positionen, also sowohl als auf Sam als auch auf der Will-Position dann so ein bisschen rumrotiert. Ich fand die letzte Saison echt nicht schlecht, muss ich sagen, als er dann gespielt hat. Und ich denke, das ist auch ziemlich sicher, dass er da der, ja, der Man to beat sein wird und auch in Woche 1 hoffentlich, wenn das Knie hält, starten wird.
Ja, ich bin sehr, sehr erfreut, so was seine Entwicklung angeht. Nachdem man ihn verpflichtet hat in der Free Agency, klang es irgendwie so, oder zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass es halt, dass man hofft, dass man ihn in Woche 1 bekommt, dass er dann die letzten paar Wochen einigermaßen mittrainieren und dann starten kann. Aber für mich klingt es jetzt schon so, dass er möglicherweise schon im dritten Preseason-Spiel ein paar Snaps bekommt und dass er dann relativ sicher in Woche 1 auch startet. Und das ist halt echt wichtig, ne? Wenn du nicht in den ersten ein, zwei Spielen, sag ich mal, auf einen Backup zurückgreifen musst, sondern so diesen Impact-Player direkt von Woche 1 an hast.
Ja, das ist doch relativ eindeutig bei den Linebackern. Also ihr habt euch da ziemlich festgelegt. Kommen wir jetzt zu den Cornerbacks. Ich glaube, bei den Cornerbacks brauchen wir nur Nickelback und den Cornerback 2 besprechen, weil ich glaube, Cornerback 1 ist sicher, oder, Lars?
Ja, denke ich auch. Also ich denke, mit Richard Sherman ist da die Rollenverteilung ziemlich klar, dass der da der Cornerback 1 ist. Ich hatte es heute in meinem Bericht bzw. meiner Zusammenfassung über die erste Trainingswoche auch nochmal geschrieben. Also die News zu Sherman sind auch auf jeden Fall sehr, sehr positiv zu deuten. Viele Beatwriter sagen, er ist nochmal aktiver, auch was so, sage ich mal, so, was es an der Sideline angeht, Kommentare beziehungsweise wie er die Jungs auch coacht zum Teil, dass er dann noch einen größeren Impact hat als letztes Jahr, was aber auch damit zusammenhängt, dass er eben auf dem Platz sich deutlich fitter fühlt als letztes Jahr. Hat er auch gesagt, dass ihn diese Achillessehnenverletzung ziemlich gebremst hat letztes Jahr, dass er sich gefühlt hat, als wenn er mit angezogener Handbremse spielt. Das soll dieses Jahr wohl deutlich besser sein. Man hat es wohl auch schon in einigen Plays gesehen, dass er sich sichtlich wohler fühlt auf dem Platz. Und ich denke, dass das für alle DBs nur von Vorteil sein kann, wenn man da einen Sherman hat, der jetzt wahrscheinlich nicht so stark sein wird wie in seiner Primetime, aber zumindest immer noch ein deutlich überdurchschnittlicher Corner sein kann. Wie gesagt, das, denke ich, hilft allen weiter. Und es ist wirklich schon schön zu hören und auch wirklich gut zu wissen, dass man so einen in den eigenen Reihen hat, vor allem in so Spielen gegen die Seahawks oder gegen die Cardinals, in so Spielen, wo viel Rivalität drin ist, viel Feuer drin ist, brauchst genau so einen, der da nochmal ein bisschen anspornt. Und ich denke, da kann man wirklich froh sein, dass man da in der letzten Offseason sich so drum bemüht hat und so einen Spieler bekommen hat. Ja, wie du schon gesagt hattest, eigentlich diskutabel ist da eher der Posten hinter Sherman, wo es ja lange Zeit so aussah und auch meines Erachtens immer noch so aussieht, als wenn man da versucht, Kelly Witherspoon zu etablieren als CB2, der jetzt leider wieder verletzt ist, sich verletzt hat im Camp. Ich weiß nicht, Glute war das englische Wort. Ich habe das da mal nachgeforscht. Das ist, glaube ich, eine Verletzung am Po oder am Hintern. Ich weiß nicht, was man sich da genau drunter vorzustellen hat. Auf jeden Fall scheint er aussetzen zu müssen. Mal schauen. Also die Leistungen schienen in den OTAs und auch im Camp in den ersten Tagen ganz gut gewesen zu sein von Witherspoon. Was mich jetzt aber noch nicht so überzeugt hat, weil das hörte man die letzten Jahre eben auch immer. Und dann auf dem Feld sah es dann doch ein bisschen anders aus. Da muss man abwarten. Ich glaube, dass er eben einen wie Sherman neben sich hat, der auch ein bisschen stabiler spielt als letztes Jahr, kann ihm dann gut tun, kann aber auch schlecht sein, wenn er dann durchgängig attackiert wird und möglicherweise immer wieder das 1 gegen 1 verliert. Da muss man schauen. Ich würde es ihm gönnen. Andererseits freut es mich auch, dass mit Jason Verrett, der auch sehr, sehr lange verletzt war, wie wir wissen, auch noch einer zurückkehrt, der da auch Ambitionen hat auf den Spot, der jetzt auch schon mit dem First Team trainiert hat hier und da. Und sonst denke ich, dass das so die beiden sind, die da den Zweikampf unter sich ausmachen werden, wer da den CB2-Spot bekommt. Sonst hat man eben noch Dante Johnson, Emmanuel Mosley, solche Leute, die dann eben ersatzweise auch gestartet sind, jetzt glaube ich sogar schon im First Team. Aber die da letztendlich, Greg Melvin habe ich noch vergessen, die da letztendlich eigentlich nicht starten sollten, weil sie einfach, muss man leider so sagen, weil da die Qualität fehlt. Ich weiß nicht, Tim Harris habe ich gesehen, trainiert auch mit, aber meistens auch mit dem zweiten oder dritten Team, der wird auch noch Zeit brauchen. Deswegen denke ich, dass da denke ich, Witherspoon oder Verrett starten werden, je nachdem, wer dann von beiden fit ist, wo man ja bei Verrett auch noch gucken muss. Und wie sieht es auf dem Nickel-Spot aus? Ich weiß nicht, Quan Williams ziemlich sicher, oder, James? Was sagst du?
Ja, ich denke schon. Ich hatte vielleicht noch überlegt, sollte sich Witherspoon durchsetzen auf Außen und Verrett bleibt aber tatsächlich fit und zeigt gute Leistung, dann könnte man ihn möglicherweise nach innen shiften. Ich weiß nicht genau, ob er das in San Diego beziehungsweise bei den Chargers gespielt hat, wo auch immer. Er hat zumindest das Profil dafür. Er ist, glaube ich, genau 6 Fuß, 190 ungefähr. Also er sollte das in Theorie spielen können. Ich denke, er wäre auch da ein besserer Spieler als Quan Williams, aber ich bin halt noch nicht so weit, dass ich wirklich mit Verrett rechne, ehrlich gesagt, weil er hatte auch schon in den letzten Jahren öfters mal gute Camps und da ist irgendwas schiefgelaufen. Ich gönne es ihm wirklich. Also, was man hört, klingt wirklich sehr positiv, aber ich habe da noch immer so ein kleines Fragezeichen bei mir. Was ich aber dann halt gerade zum Nickel-Spot sagen muss, gerade wenn man in der gleichen Division wie die Cardinals spielt, dann brauchst du halt wirklich zwei Spieler, die gute Leistung inside bringen müssen, weil die Cardinals werden sehr viel 10-Personal laufen, die werden wirklich den meisten Plays wahrscheinlich mit 4 Receivern rauskommen und da kannst du nicht nur 3 gute Cornerbacks haben und dann hoffen, dass den 4. Spot irgendein Safety mal so vernünftig besetzt. Insofern, ich hoffe, dass da entweder Verrett, wenn er es außen nicht schafft, spielt, Williams oder dann DJ Reed der glaube ich jetzt auch wieder Outside Cornerback spielt, was ich interessant finde mit seinem Profil, der ist ja auch deutlich kleiner als Jason Verrett. Also irgendeine Kombination da wird vermutlich innen spielen. Und ich glaube, ich muss mich gerade korrigieren. Ich habe gesagt, Verrett sei 6 Fuß, oder? Ich meine, der ist 5'10.
5'10 sehe ich auch gerade, ja.
Okay, ja, dann passt das.
Also schon recht klein auf jeden Fall. Und DJ Reed sehe ich gerade, ist auch nur 5'9. Also ist auch interessant zu sehen, dass die 49ers da jetzt mit Reed und Verrett scheinbar so ein bisschen ihr Profil, was die Outside-Cornerbacks angeht, geändert haben. Ne? Wo der neue Defensive Back-Coach beziehungsweise Passing-Game-Coordinator, heißt er ja, gekommen ist von den Broncos, dass man da jetzt auch, ja, vielleicht auch ein bisschen darauf aus ist, ein bisschen mehr Man zu spielen und sich auch ein bisschen mehr auf die Spielertypen einlässt, die man da jetzt im eigenen Team hat, eben was Verrett angeht oder was DJ Reed angeht, dass man denen jetzt auch zutraut, Outside zu spielen, trotz der Größe, wo man ja erst dachte, man sucht eher immer solche Spieler eben wie Akello Witherspoon oder wie Richard Sherman, die ein bisschen größer sind, gute Zone-Verteidiger sind. Das macht mich auch ein bisschen neugierig auf jeden Fall. Ich denke auch DJ Reed, wie du schon sagst, gegen solche Gegner wie die Cardinals, ist es vielleicht auch nicht schlecht, zwei solche Nickel-Defender zu haben, wie Williams, Reed. Verrett wird dann sicherlich auch mal hier und da innen spielen müssen. Oder Jimmy Ward vielleicht sogar nochmal aufbieten als Nickelback, hat er ja auch schon mal gemacht. Ich denke, da ist man auf jeden Fall breit aufgestellt. Die Qualität, ja, ich sag mal, hinter Sherman wird's so, geht's eben so Richtung Durchschnitt, vielleicht sogar eher leicht unterer Durchschnitt. Deswegen muss man da eben hoffen, dass es so passiert, wie sich die 49ers es wünschen, dass der Pass Rush da eben das tut, was man sich erhofft. Viel Sacks, viel Pressures, dass es die DBs ein bisschen einfacher haben. So ist die Theorie, wie die Praxis dann aussieht, müssen wir dann eben abwarten. Ist ja auch eine Debatte, die so ein bisschen im Gang ist, was wichtiger ist, Pass Rush, DBs. Die 49ers haben sich auf den Pass Rush festgelegt. Da muss man jetzt eben schauen, dass das funktioniert. Und ich denke, man wird eine deutlich verbesserte Unit sehen im Vergleich zum letzten Jahr, allein der Statistik wegen, weil ich sag mal, so schwach, wie es letztes Jahr war, schlechter geht eben kaum und so ein bisschen Regress zur Mitte, in dem Fall eben das Gegenteil zur Mitte, wird es geben. Und deswegen, man sollte sich da natürlich nicht zu viel erhoffen, aber ich denke, dass man da eine ganz ordentliche Unit hat.
Ich hoffe es. Ich bin mir aber wirklich noch nicht so ganz sicher. Ich denke halt, dass das Pass Rush und Coverage sich irgendwie Hand in Hand gehen und die Theorie, wir haben einen fantastischen Pass Rush und dann wird sich die Coverage schon von alleine erledigen. Wir haben ja letztes Jahr bei den Chiefs gesehen, dass es einfach nicht funktioniert. Wenn deine Defensive Backs nicht mal Quick Game verteidigen können, dann bringt es dir wirklich gar nichts. Und ich denke, wir müssen Verbesserungen sehen von der Secondary, wenn die Defense einen großen Schritt nach vorne machen sollte. Aber wie du meintest, Regression wird einen Teil davon von alleine erledigen, weil so wenig Interceptions zu fangen, das ist halt kaum möglich, selbst wenn du es versuchst. Diesen Negativrekord, da gehört immer eine gute Portion Pech dazu und gerade auch, was zum Beispiel Fumbles Recovern angeht, wenn du dir das statistisch anschaust, das regressiert immer wieder zurück zur Mitte. Wenn du viele Fumbles, viele forcierte Fumbles recoverst, dann wird das im nächsten Jahr vermutlich weniger werden und andersrum genauso. Und allein da sollten einige Turnover herkommen. Und natürlich, der verbesserte Pass Rush wird da auch noch für ein, zwei mehr Möglichkeiten sorgen.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, ganz interessant, also bis jetzt im Camp sind auch noch nicht viele Interceptions gefangen worden. Ne? Ich glaube jetzt so in 8 Tagen, ich glaube 3 oder 4 waren es jetzt erst. Also der Trend scheint sich so zumindest ein bisschen fortzusetzen. Aber mal gucken. Also sind ja auch schon mal an 8 Trainingstage verglichen mit 8 Spielen und 4 Interceptions. Das wären ja hochgerechnet auch schon mal das Vierfache von dem, was man im letzten Jahr hatte. Deswegen denke ich auch, dass man sich da nicht so einen großen Kopf machen sollte.
Ja, dann kommen wir jetzt zu den letzten beiden Positionen, Free und Strong Safety. James, womit willst du anfangen?
Ja, mir ist es relativ egal. Und den 49ers Coaches scheint es tatsächlich auch relativ egal zu sein. Man hat so ein bisschen gehört, dass die beiden Safety-Positionen mehr interchangeable, also austauschbar machen wollen. Ich hatte dann mir teilweise erhofft, dass man wirklich dann vor diesem sturen oder relativ starren Cover 3 etwas abweicht und mehr Too-High-Looks etabliert, wo du dann wirklich den primären Fokus auf Pass-Coverage und weniger auf Run-Defense legt. Aber Kyle Shanahan hat das im Interview dann halt gemeint, dass sich an der Defense so viel nicht ändern wird. Es geht eher so ein bisschen, wenn die Offense vor dem Snap shift, also wenn die Strong-Side verlagern, wenn beispielsweise der Tight-End von rechts nach links geht, ob dann einfach der Strong Safety mitgeht oder ob eine Rotation stattfindet, dass Strong auf Free geht und Free runter in die Box kommt. Also so viel scheint sich da nicht zu verändern, leider. Ich hätte es einfach ganz interessant gefunden. Aber auch Strong Safety, wenn wir da mal anfangen wollen, ich denke, sollte er fit bleiben, ist Jaquaski Tart, da der klare Starter. Wirklich ein sehr guter Run-Defender. Im Pass-Coverage ist er, ich denke, er hat sich verbessert in den letzten Jahren, gerade was Coverage gegen Tight Ends angeht. Aber das ist halt eher so seine Schwäche im Vergleich zu Run-Defense zumindest. Bei ihm ist halt das gleiche Thema wie gefühlt bei jedem zweiten 49er, die ist da. Es wird ein bisschen auf die Fitness ankommen, ob er gesund bleibt, ob er wirklich alle Spiele durchspielen kann. Und das gilt für das gesamte Safety-Core. Ich meine, wir hatten letztes Jahr, ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen, aber 8 oder 9 verschiedene Safety-Kombinationen über 16 Spiele. Und dann kann da halt nicht viel bei rumkommen, weil du brauchst eine gewisse Konstanz im Spiel, damit sich halt auch die Cornerbacks so ein bisschen drauf einstellen können. Ne? Wenn man jetzt wieder zurückgeht auf die Seahawks in der Legion of Boom-Ära, die hatten da Earl Thomas und Cam Chancellor und die haben kaum Spiele mal verpasst. Earl Thomas in den letzten Jahren so ein paar, aber halt in deren Hochphase kaum und allein das bietet dir einen riesigen Vorteil als Defense und deswegen wird Fitness eine wirklich sehr große Rolle dieses Jahr spielen.
Ja, das denke ich auch. Also Strong Safety ist für mich auf jeden Fall, ich halte sehr viel von Jaquiski Tart. Ich hoffe auch, dass er fit bleibt, weil ich fand ihn vor allem vor 2 Jahren sehr stark. Letzte Saison war es in Ordnung, sage ich mal. Wenn er da so eine Mitte findet quasi, fände ich es nicht schlecht. Ich denke, Marcel Harris ist da so der erste Backup, den man im Kopf haben muss, der da Konkurrenz will ich nicht sagen. Ich glaube, Tart hat den Spot schon ziemlich sicher. Aber er hat es ja gegen Ende der Saison auch ganz ordentlich gemacht. Sollte man auch auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ich denke, er wird auch den einen oder anderen Snap bekommen, wenn es dann so eine Nickel- oder Dime-Formation geht. Oder wenn Jaquiski Tart mal ein bisschen Ruhe braucht. Free Safety ist nochmal ein bisschen eine andere Situation. Da haben wir ja mit unserem Liebling Jimmy Ward jemanden, der mal wieder verletzt war, jetzt glaube ich wieder runter ist von der Pup-Liste. Oder bald runterkommen sollte, auf den man da große Stücke setzt. Ich hatte da letztens noch ein Interview von Kyle Shanahan gesehen, wo er auch darauf Bezug genommen hat, dass jetzt Trey Boston bei den Panthers unterschrieben hat, warum man sich da nicht unbedingt bemüht hat. Und es klang so ein bisschen raus, hätte man da finanziell nicht unbedingt mitgehen wollen. Ich glaube, der hat jetzt einen Einjahresvertrag für 3 Millionen unterschrieben, ist jetzt auch nicht die Welt. Scheinbar hat er sich da auch ein bisschen mehr erhofft, weshalb es so lange gedauert hat bei Trey Boston. Aber insgesamt klang da das Gleiche raus, wie man schon in den letzten Monaten gehört hat und ist zufrieden mit den Leuten, die man da jetzt im eigenen Roster hat und allen voran eben mit Jimmy Ward. Und da muss man einfach hoffen, dass er wirklich mal das zeigt auf dem Feld, was die Coaches in ihm sehen und auch scheinbar beim Training sehen. Und dahinter bin ich halt gespannt. Also Adrian Colbert, ich mag ihn als Typen sehr, mir hat auch seine Rookie-Season sehr gut gefallen. Aber scheinbar hat er da ein bisschen zu viel so von seinem Hype gelebt oder auch von seinen Instinkten. So langsam aber sicher sieht man dann doch, dass er eher ein athletischer Typ ist, aber was so die Spielintelligenz angeht, ein bisschen ja, sich hinten anstellen muss. Ich glaube, so für einen Starting-Spot in der NFL wird es nicht reichen. Also die ersten Berichte aus dem Camp sind jetzt auch nicht die besten. Er wurde dann ja auch sogar durch den jetzt Konvertierten zum Safety zurück, Tavarius Moore zum Teil ersetzt im First Team, was auch nicht das beste Zeichen ist für Colbert. Allen voran deswegen, weil Robert Saleh, nachdem dann auch die ersten Fragen aufkamen, ob möglicherweise Tavarius Moore starten könnte auf Free Safety, dass dann Robert Saleh dem ganzen direkten Riegel vorgeschoben hat und meinte eben, dass er noch lange nicht bereit sei zu starten in der NFL. Das ist natürlich indirekt auch ein Schlag ins Gesicht für Colbert, der sich dann mit eben so einem, wie es Saleh sagt, auch noch quasi die Snaps teilen muss. Deswegen bin ich da ein bisschen gespannt. Ich hoffe, Moore kann sich da noch ein bisschen zeigen. Ich bin auch relativ gespannt auf die Preseason-Games, wie er sich da präsentiert. Auf Safety haben wir ihn ja noch gar nicht gesehen. Vielleicht kann Colbert nochmal zurückkommen und doch nochmal zur alter Form zurückfinden. Ich würde es mir wünschen. Ich glaube leider einfach nicht dran. Dann habe ich hier noch Antoine Exum stehen. Der hat es nicht schlecht gemacht, die letzten beiden. Die letzten beiden Jahre war er schon da. Aber jetzt vor allem die letzte Saison hat er ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Aber ich denke auch, wenn er da das Rooster packt, dann eher über Special Teams oder als Backup für beide Positionen. Aber ich denke, sonst sind da auch die Rollen recht klar verteilt.
Ich fand's auch sehr interessant. Wie du meintest, Moore geht jetzt zurück auf Safety. Diese ganzen Positionsänderungen, die scheinen dann initiiert geworden zu sein von Jeff Heflin, vom damaligen Defensive Backs Coach. In den Artikeln, die man damals gelesen hat, wurde auch meistens er zitiert. Und das scheint wirklich so, so ein Position-Coach-Ding zu sein, wieso das überhaupt versucht wurde. Jetzt mit Joe Woods gehen beide wieder zurück auf ihre angestammten Positionen. Also er und DJ Reed, der teilweise auf Safety geschoben wurde. Und das ist eine Entwicklung, die mir persönlich sehr gut gefällt, weil ich glaube, man muss nicht so viel von Football verstehen, um zu merken, dass halt Rookies deutlich besser performen, wenn sie dann tatsächlich auch auf der Position spielen, die sie im College gespielt haben. Und für Tavarius Moore wird die Umstellung nicht leicht sein. Er hat im College nicht diese klassische Free-Safety-Rolle eingenommen, wie er das jetzt bei uns tun wird. Er hat da viel Cover 4 gespielt, das heißt, du bist ganz viel auch in Man-Coverage, in Off-Coverage. Aber ich hoffe einfach, dass er die Möglichkeit ergreift und dass die Umstellung deutlich leichter zurück auf Safety fällt als halt auf Outside-Cornerback, weil das Experiment würde ich mittlerweile als gescheitert ansehen.
Ja, sehe ich auch so. Und ich finde es ein bisschen schade, weil ich glaube auch, dass sowas die Entwicklung der Spieler dann auch doch tatsächlich ein bisschen bremst, wenn man dann eben da so ein Ein-Jahr-Experiment einschiebt. Und das eine Jahr, was sie eben schon auf der jeweiligen Position hätten haben können, wo sie dann drauf zurückgeschoben werden, ist dann halt einfach verschenkt, muss man sagen. Und ich denke nicht, dass er dann, wenn irgendwann wieder als Cornerback eingesetzt wird, im schlimmsten Fall, ich will nicht sagen verlernt, aber hat das dann auch auf Safety nicht einfacher, weil ja dann du doch ein bisschen andere Tendenzen hast, wie du Coverage spielst als Cornerback, die Technik, die du gelernt hast, die du dann auf einmal anwendest, auf dem Safety-Spot, die du vorher nicht angewandt hast zum Beispiel. Ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Ist ein bisschen schade, weil mit Moore eben auch ein Drittrunden-Pick quasi dann wieder dahin gehen würde, wenn das Experiment, beziehungsweise das Rückexperiment, sage ich mal, jetzt noch scheitern würde. Aber da wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe wirklich das Beste. So, ich sag mal so, die Statur ist ja eigentlich da. Und was ich gelesen habe, wie er im College gespielt hat, die Position beziehungsweise die ausgefüllt hat, das hat mir auch ganz gut gefallen. Deswegen bin ich da gespannt. Wäre natürlich schön, wenn er da langfristig die Rolle übernehmen kann, statt Jimmy Ward auch jetzt mal perspektivisch gesehen.
Ja, wo du Jimmy Ward ansprichst, das war halt das Problem, was er am Anfang seiner Karriere hatte. Da hat er teilweise Cover 2 Safety in dem alten System gespielt. Dann wurde er teilweise im Nickel eingesetzt, beziehungsweise im Slot, dann hat er Outside Cornerback gespielt, auch letztes Jahr teilweise noch, jetzt wieder zurück auf Safety. Und das, wenn sich das ansammelt, irgendwann, du bist, wie nennt man das? Jack of all trades, but master of none. Das heißt, ne, du kannst überall ein bisschen spielen, aber bist halt überall Backup. Und letztendlich schadet ihm das auf die Dauer seiner Karriere. Und ich hoffe halt, dass wir mit Moore jetzt einfach auf dem Spot bleiben, ihn das meistern lassen und von da an weitersehen.
Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Wir möchten uns bei euch fürs Zuhören bedanken, und zwar der James.
Sehr gerne.
Und der Lars.
Ja, mich hat es auch gefreut, hier wieder dabei sein zu dürfen. Ich weiß nicht, ich sage es immer wieder, folgt unserem Podcast, gebt uns Bewertungen, am besten positive, aber negative helfen uns natürlich auch weiter, das Ganze hier noch zu verbessern. Ich weiß nicht, bewerte den Podcast, vor allem bei Apple Podcasts ist das recht wichtig, damit wir da ein bisschen höher eingestuft werden. Und sonst wünsche ich allen noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, je nachdem, wo ihr den Podcast hört. Und Go Niners natürlich, wie immer.
Go Niners.
Auch von mir einen schönen Abend noch. Und wir versuchen für euch während des Training-Camps noch mindestens einmal da zu sein, wenn nicht zweimal. Und ab der Saison haben wir uns vorgenommen, wöchentlich für euch da zu sein. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Dann bis zum nächsten Mal.
It's an empire, not a nation.